Das ist so schön, wenn man sich begegnet, wenn man sich in die Augen schaut und sich grüßt. Und doch ist das Wichtige, wie es heute in der Losung heißt, die nicht auf das Sichtbare blicken, sondern auf das Unsichtbare. Sie wissen, was sichtbar ist, das vergeht. Unsichtbare bleibt. Und ich wünsche Ihnen heute den Blick in all dem, was wir hören, auf den lebendigen Herrn, der unter uns ist, der zu Ihnen zuruft, fürchte dich nicht. Seht zu, steht hin und seht zu, was für ein Heil der Herr an euch tun wird. Nun wollen wir zuerst ein Freudenlied, ein Danklied singen aus diesem neuen Liedheft Nummer 807 zur Begleitung des Klaviers. Unser Mund, der ist voll Jubel, und diesen Refrain werden Sie auch schnell mitsingen können, und summen Sie einfach mit, wenn Sie es noch nicht kennen. 807. Lieber himmlischer Vater, du mächtiger und starker Herr, unser Glaube ist oft so schwach, und dann sind die Ängste so groß und unsere Fragen und Zweifel. Herr, vergib uns, wir wollen uns neu freuen an deiner Nähe und dir danken, dass du durch dein Wort jetzt zu uns redest. Und wir dürfen vor dir auch all das niederlegen, was aus den vergangenen Tagen vor dir nicht recht war. Auch das, was wir schuldig geblieben sind, was wir versäumt haben. Und wir bitten dich, dass du das Alte vergibst. Und nimm uns ganz neu in diese Freude mit dir hinein heute, durch diesen Gottesdienst, dass wir in unserem Leben viel und mutig kühn wagen können, dass wir auf dein Wort vertrauen von Herzen. Und hab vielen Dank auch für die Ermutigung, die wir hören, aus so vielen Berichten von dem, was andere erleben mit dir. Gib uns auch so viel eigene Erfahrungen. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille sagen, alles, was uns beschwert und was uns bekümmert. Danke, Herr, dass du niemand hinausstößt, der zu dir kommt. Amen. Wir hören jetzt den Chor und gleich anschließend wird Frau Wilma Krützen erzählen von diesem unheimlichen Geschehen, das sich dort in dem Bürgerkriegsgebiet, in dem Dreieck zwischen Kenia, Äthiopien und einem Rande von Sudan abspielt. Und das ist nur ein kleiner erster Eindruck von dem, was sie nachher uns auch mit vielen Bildern zeigen wird, von den schrecklichen Morden 2,5 Millionen Menschen, die in den letzten Jahren dort ums Leben gekommen sind. Und im letzten Überfall hat sie all ihr Hab noch verloren, das wenige, was sie dort noch in ihrer Hütte hatte, weil alles niedergebrannt wurde. Aber zuerst hören wir den Chor mit dem Gotteslob.
Oh. habe meinen Engeln befohlen, dass sie dich begleiten auf all deinen Wegen. Das ist ein Psalmvers aus dem Psalm 91, der mir sehr viel im Sudan bedeutet hat und der mich auch immer wieder angesprochen hat. So auch in der ersten Augustwoche, an einem Samstag, dem 15. August. Wir hatten eigentlich beschlossen, Dorfbesuche zu machen. Aber am Abend vorher hatte ich so eine innere Unruhe. Ich wusste, dass wir an diesem Samstag nicht ins Dorf gehen sollten. Und so haben wir als Team beschlossen, diesen Besuch aufzuschieben. Samstagmorgen, unser Tag beginnt um 5.30 Uhr, wir haben Funkkontakt. Diese innere Unruhe blieb. Ich bin zum Landestreifen gegangen, weil dort das MSF-Team wohnt. Ich habe einige Sachen um 7 Uhr morgens mit dem Team dort besprochen. Ein paar Minuten später kommen Leute herein, die für uns am Ort verantwortlich sind und sagen uns, ihr müsst hier weg, sofort Evakuierung. Ihr seid 14 Leute, ihr müsst ein größeres Flugzeug bestellen, wir können mit einer kleinen Maschine nicht mehr raus. Ich wusste, ich muss 35 Minuten zurück zu meinem Haus. Es war nass, Gummistiefel an. Ich habe ein Walkie-Talkie mitgenommen, um halt auch in Verbindung zu bleiben. Bin dann wieder zurückgelaufen, nicht gegangen, weil ich wusste, wenn wir ein Flugzeug bestellen, brauchen wir circa 1,5 Stunden, ehe das da ist. Ich bin zu unseren Nachbarn, habe das Ganze in 20 Minuten geschafft, bin zu unserem Nachbarn, habe ihn gebeten, noch das Boot fertig zu machen, damit wir mit unserem Gepäck zum Boot gehen können. Wenn man evakuiert wird, hat man so 150 Kleinigkeiten, an denen man denken muss. Den Pastor Bescheid geben, die Schlüssel abgeben, den Kühlschrank leeren. Tag vorher hatten wir unsere Gemüseladung gekriegt. Unsere Leute Bescheid geben, die Schule abschließen. Da gibt es so viel dran zu denken. Ich erreiche unser Gartentor und da ist das Flugzeug bereits da. Das war nämlich schon in der Luft. Das hatte den SOS-Ruf mitgekriegt, ist dann auch gleich gelandet. Einerseits ja ganz toll, auf der anderen Seite natürlich keine Zeit mehr zum Packen. Ich bin dann rüber zur Schule, habe die Schule abgeschlossen, habe mein Team zusammengerufen. Einige Leute haben mir dann geholfen, den Rucksack zu packen. Haben Sie schon mal mit 6 Leuten den Rucksack gepackt? Da vergisst man viel, da verliert man viel. Der Nachbar ist gekommen, hat gesagt, das Boot ist fertig, beeil dich. Alles auf dem Rücken, das Funkgerät eingepackt, unterm Arm geklemmt, aufs Boot. Das war schon so vollgeladen, dass sie gesagt haben, wir müssen 2 Ladungen machen. Du gehst mit der ersten Ladung runter, das habe ich dann auch gemacht. Vom Bootsteg aus dann, wenn man mit dem Boot landet, braucht man nochmal 10 Minuten zum Flughafen, also zum Landestreifen. Ich komme da an, der Pilot kommt mir entgegen und sagt, ganze 5 Minuten habt ihr noch, mehr nicht. Ja, was macht man dann? Ich habe den Leuten per Walkie-Talkie Bescheid gegeben, wir haben noch ganze 5 Minuten. Da lässt man alles fallen und liegen, dann rennt man nur noch. Ich habe meinen Engeln befohlen, dich zu begleiten auf all deinen Wegen. Das ist etwas, was mich sehr begleitet hat im Sudan. Eine Verheißung, auf die ich immer wieder bestanden habe.
Und nun singen wir auch im Gedenken an diese sudanesischen Gemeinden. 470, die Verse 1 bis 3. 470, die große Zahl von Christen, die sich dort heute Morgen sammelt in der großen Not. Und dann wollen wir Hans-Jörg Kähnel aussenden in den Missionsdienst nach Zaire.
Thank you.
Wir freuen uns immer wieder, wenn so aus der Gemeinde plötzlich Leute auftauchen. Viele haben gesagt, sie haben den Herrn Sörkenel gar nicht so kennengelernt. 10 Jahre ist er als Student hier immer gewesen, Student der Architektur. Hat schon wichtige Dinge in Afrika gemacht, eine wichtige Missionsschule in Eldoret aufgebaut. Hans-Jörg, sag noch ein Wort zu deiner Person und was auf dich wartet.
Also 10 Jahre, ich habe in Karlsruhe angefangen zu studieren, in Stuttgart war ich nur 7 Jahre. Gut. Jetzt schon 7 Jahre und ganz regelmäßig war ich auch nicht im Gottesdienst. Gut. Ich war in der SMD und habe mich immer gefreut über die Offenheit von der Gemeinde hier, dass man einfach kommen kann und auch so als passives Mitglied aufgenommen wird und habe mich immer gefreut über den Weitblick von der Gemeinde und freue mich jetzt auch, dass ich einige Kurzeinsätze schon habe machen dürfen mit Hilfe für Brüder und CFI und dass ich jetzt auch von der Gemeinde selber verabschiedet werde. Das freut mich besonders, damit habe ich nicht gerechnet.
Was wirst du denn machen jetzt draußen in Zaire?
Da ist ein Projekt von der einheimischen Kirche in Ost-Zaire. Die haben 4 große Krankenhäuser und dazwischen 20 Gesundheitsstationen. Und für den Bau von den Gesundheitsstationen soll ich verantwortlich sein.
Und Schwierigkeiten, wie sieht das aus?
Die Schwierigkeiten sind wohl vor allem in der politisch-wirtschaftlichen Situation, Inflation von ein paar tausend Prozent. Ja, die Infrastruktur, es gibt keine Baumaterialien, die müssen aus Nairobi besorgt werden und das birgt halt einige Schwierigkeiten.
Ob sie überhaupt nicht der Zoll durchgeht und man Zement bekommt und was alles man braucht. Wir denken an dich. Und der von der SMD ist ein Bruder, der dir ein Wort zuruft.
Ja, also da Hans-Jörg hat ja schon gesagt, er war in der SMD gewesen und wir haben ihn in seinem Studium der Architektur begleitet und er uns. Und ich habe geguckt, was gibt es so über Architektur in der Bibel. Und ich wollte jetzt auch nicht so ein ganz spezielles Wort raussuchen. Aber über den Stein habe ich was gefunden. Da heißt im 1. Petrus, kommt zu ihm, er ist der lebendige Stein, von dem es heißt, die Menschen haben ihn als unbrauchbar weggeworfen, aber Gott hat ihn als den wertvollsten Stein ausgesucht. Lasst euch selbst als lebendige Steine in den Tempel einfügen, den der Geist Gottes baut. Und das verbindet uns wohl auch, wenn du in Zaire bist und wir hier, die Gemeinde, die SMD, wir alle lassen uns als lebendige Steine in den Bau Gottes einfügen. Und da wünschen wir dir alles Gute.
Und wir wollen nun in Ihrem Auftrag gleichsam für Sie alle auch das ganz deutlich hier sagen, es ist nicht sein Privatunternehmen, sondern wir senden ihn im Namen Jesu. Und ich will dir das Wort zurufen, fürchte dich nicht, so spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, spricht der Herr. Weiche nicht, ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Der Herr segne und behüte dich, er sei mit dir und schütze und schirme dich vor allen äußeren Gefahren, aber auch vor allem Bösen, vor allen Anfechtungen. Er sei mit dir und geleite dich mit seinem Wort und schaffe viel Frucht, die bleibt bis zum ewigen Leben. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Er behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir, der Herr ist gut, in dessen Dienst wir stehen, 496, die Verse 3, 4 und 5, 496. Wir werden nachher auch drüben im Gemeindehaus noch ein paar Minuten, Hans-Jörg, etwas hören von dem, was du dort schon in Zaire gemacht hast und was konkret da auf dich wartet. Fast eines der schwierigsten Gebiete mit furchtbaren Straßenverhältnissen und ganz chaotischen Verhältnissen. Und ich habe überlegt, welches Wort ich sowohl für die Wilma Grützen wie für den Hans-Jörg Kähnel wählen soll. Und ich kam auf ein Wort aus dem Josua-Buch, über das ich noch nie gepredigt hatte. Und das war mir ganz wunderbar wichtig geworden. Josua 14 von Vers 6 in der Mitte. Josua 14 von Vers 6. Da spricht Kaleb, einer der Kundschafter, später im Land, 45 Jahre nach dieser Kundschafterzeit, zu Josua und erzählt noch einmal: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, sagte, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea. Ich war 40 Jahre alt damals, als mich Mose, der Knecht des Herrn, aussandte von Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden, ich ihm Bericht gab nach bestem Wissen. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, treu. Da schwor Mose an jenem Tage und sprach: Das Land, das dein Fuß betreten hat, soll dein und deiner Nachkommen Erbteil sein für immer, weil du dem Herrn, meinem Gott, treu gefolgt bist. Jetzt wissen Sie, warum die Auseinandersetzung um Hebron so heiß ist. Es geht um Hebron, im Südland. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben gelassen, wie er mir zugesagt hat. Es sind nun 45 Jahre her, dass der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste umherzog. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. Das passt weder auf die Wilma noch auf den Hans-Jörg, aber ich hoffe, dass Sie es dann auch noch sprechen können. Und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tage, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. So gib mir nun dies Gebirge, um das geht's heute. Gib mir dieses Gebirge, von dem der Herr gesagt hat und geredet hat an jenem Tag, denn du hast gehört am selben Tag, dass dort die Anakiter wohnen und große und feste Städte sind. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, damit ich sie vertreibe, wie der Herr zugesagt hat. Da segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Daher wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenasiters, bis auf diesen Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, treu gefolgt war. Aber Hebron hieß vor Zeiten Stadt des Arba. Er war der größte Mensch unter den Anakitern. Und das Land war zur Ruhe gekommen vom Krieg. Es gibt ja immer so Dinge, die man aufschnappt, wenn man ein bisschen zuhört. Und da ist irgendwo mir das Wort aufgefallen, wie so junge Leute, ich glaube, es waren Studenten miteinander, sprachen über ihre Zukunftschancen. Und sagten sie: Wir haben eigentlich überhaupt keine Zukunft. Und da dachten sie an die ganzen Schwierigkeiten, weil sie nicht wissen, ob sie überhaupt einen Job kriegen, ob all das, was sie lernen, überhaupt mal angewandt werden kann. Und mir ist erst aufgefallen, wie die jungen Leute da so sagten: Da fehlt vielen Menschen heute eine Perspektive für ihr Leben. Das ist ja nicht nur bei jungen Studenten so, sondern auch, wenn einer in den Vorruhestand geht. Dann, was mache ich jetzt, sagt er. Spazieren gehen und frühstücken und Abendessen. Und was ist mein Leben? Keine Perspektive mehr. Und gerade weil wir so reich versorgt sind mit allen Gütern und die Fülle haben und Geld und Versorgung. Und da kann es ja manchmal sein, dass man vielleicht mitten im Beruf steht und sagt: Aber soll das mein Leben sein? Ich habe keine Perspektive. Da kann eine Mutter sein, die ihre Kinder erzieht und sagt: Aber mir fehlt die Decke auf dem Kopf. Das kann doch nicht die Perspektive meines Lebens sein. Essen, kochen, Windeln waschen und so. Was soll ich denn? Was ist mein Leben? Ich kenne nur eine Lebensperspektive, die unser Leben überhaupt wichtig macht. Und das ist mir jeden Morgen überwältigend neu begeisternd, dass ich sage, da ist der große und mächtige Gott und der will was aus meinem Leben machen. Der Gott, der mich ruft, der mich segnet, der mich sendet. Und der ganze Tag ist spannend und interessant, weil ich Erfahrungen mit diesem Herrn machen kann. Und da ist nichts vorgeprägt und nichts vorherbestimmt, sondern ich kann mit Gott Neuland betreten. Ich kann ganz tolle Siege erleben. Ich kann Erfahrungen machen, dass mir oft die Sprache wegbleibt. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie mit dem lebendigen Gott leben und die Perspektive entdecken, die er Ihnen gibt. Wir haben vorhin den Hans-Jörg Kähnel ausgesandt nach Zaire und fragen, was erwartet ihn da? Es gab 5000% Inflation, war die letzte Zahl, die ich aus Zaire hörte. Es funktioniert nichts mehr. Und am meisten klaut die Polizei und das Militär. Es gibt keine Sicherheit mehr. Die Krankheiten wüten. Es gibt keine Medikamente. Der Zoll lässt nichts mehr durch. Was erwartet denn Hans-Jörg? Das alles? Nein, den erwartet der Herr. Hans-Jörg, an jedem Tag wird der Herr da sein. Mit seinem Frieden, mit seiner Hilfe, mit seinem Wort. Und er wird es einlösen, so dass du staunen wirst und sagst, was ist das? Kaum habe ich es dem Herrn gesagt in meiner Not, dann war er schon da. Und Sie können es doch genauso erleben. Wir haben einen lebendigen Herrn, der bei uns ist, mit dem man Erfahrungen machen kann, der uns sendet. Ich will es wieder ein wenig gliedern, damit wir das unterscheiden können. Zuerst uns stehen ungeahnte Chancen offen. Die bieten sich uns, ungeahnte Chancen bieten sich uns. Kennen Sie den Kaleb richtig, was er für ein Mann war? Er war als junger Mann schon herausragend. Er wurde ja ausgewählt aus vielen tausend anderen jungen Leuten als Kundschafter. Man wusste, irgendwo ist ein Mann, dem kann man was anvertrauen. Und er ist dann mutig, das ja nicht leicht, in das fremde Land gezogen hat, als Spion, Kundschafter dort, so Informationen gesammelt und dann ist er zurückgekommen und haben sie diese große Traube vom Bach Eschkol abgeschnitten und kamen wieder zurück nach Kadesh Barnea und das Volk Israel saß da und hörte die Reports und sagte, es ist ja ein fantastisches Land, wo Milch und Honig fließt. So sahen sie es aus der Wüste, aus ihrer totalen Hungersituation. Und dann erzählten ihnen und sagten, aber die Städte sind fest gerüstet und da sind dicke Mauern und die Krieger sind durchtrainiert. Und da auf einmal erschrak das Volk und sagt, ja, aber dann schaffen wir das doch nicht und dann wird alles verloren sein. Sie erzählten auch noch, wie sie sich vorkamen, die Kundschaft, und sagten, wir kamen uns vor diesen wohlgerüsteten Kämpfern wie Grashüpfer, wörtlich steht so. Wir waren ganz ohne Mut und ohne Zuversicht. Und das Volk schrie und dann heißt weiter dort, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und in dem Augenblick, da ist Josua und Kaleb dazwischen gefahren und hat die Leute gerufen und gesagt, was ist denn los mit euch? Und was sagen sie den Leuten? Was ist denn das Einzige, was sie als Mut und Hoffnung und Zuversicht sagen können? Wenn der Herr mit uns ist, dann sieht doch alles ganz anders aus. Mit Gott kann man über Mauern springen, mit Gott kann man Unlösbares lösen, mit Gott, da ist die Zukunft hell, da gibt es nicht eine Perspektivlosigkeit, wenn der Herr mit uns ist. Das ist die Frage, ist der Herr mit uns? Also ich verstehe nie, wenn es Leute gibt, die sagen, das sei irgendwo langweilig oder eine fromme Floskel, wenn wir von Gott reden. Ist es bei Ihnen auch so? Wenn wir von Gott reden, dem lebendigen, dem ewigen Gott und von unseren Lebensproblemen, ob das jetzt Schwierigkeiten im Beruf sind, Spannungen in der Familie, ob das Krankheitsnöte sind, von Gott her sieht das doch ganz anders aus. Von Gott her haben wir einen ganz neuen Blick. Und das ruft Josua und Kaleb dem Volk zu. Das war die Stunde dieses Kaleb. Mensch, ihr müsst doch auf Gott vertrauen, dann haben wir eine Perspektive, eine Zukunft. Und jetzt war er 85 Jahre alt. 85 Jahre. Das Land wird verteilt. widerstehen die Israeliten vor Josua. Und man denkt, der alte, getreue Kaleb, welches Land wünscht er sich? Wie sagt man da? Er sucht sich das Filetstück raus. Was ist das Filetstück? Da, wo heute Jaffa-Orangen wachsen, der Küstenebene, das fruchtbare Land. Was sagt der Kaleb? Gib mir's Gebirge. Gib mir's Gebirge. Steinig. Da sind noch befestigte Städte, da ist Widerstand da, da ist Feindschaft. Aber ich will für meinen Herrn etwas erobern, ich will Erfahrungen mit Jesus machen, ich will Siege erleben. Ich will große Dinge erfahren, weil ich meinem Gott vertraue. Und ich will von dem Kaleb das immer lernen. Wissen Sie eigentlich, was Glauben ist? Der Glaube kann ja ein schreckliches Phantastenprodukt sein. Nein, der Glaube, der auf Gottes Wort lauscht, der auf die Zusagen Gottes sich verlässt, dieser Glaube ist eine ganz fantastische Mischung von Aufbruch und Mut. Da gibt's nie das Wörtlein unlösbar. Da gibt's nie das Wort kein Mut mehr. Wer auf das Wort Gottes hört, der dem Herrn vertraut, der kann nie sagen, es ist alles aus. Sondern Gott führt ihn selbst durch den Tod zum Leben. Es gibt nie eine Hoffnungslosigkeit. Es gibt nie eine Mauer, über die man nicht hinwegspringen kann. Das kann man bei Kaleb lernen. Jetzt weiß ich nicht, was bei Ihnen bevorsteht in den kommenden Tagen. Haben Sie in der kommenden Woche ganz schwierige Herausforderungen, wo Ihnen Angst und Bange wird? Starren Sie nicht bloß auf das, was auf Sie wartet. Fixieren Sie Ihre Augen auf Jesus. Sagen, lieber Herr, ich bin so froh, dass du alle Macht und alle Gewalt hast. Und ich weiß nicht, wie du das zu Ende bringst. Ich weiß nur, dass du es zu Ende bringst. Und ich lege es jetzt in deine Hand. Und ich vertraue dir und darf das so wissen. Steht in der Bibel eine wunderbare Definition, was Glauben ist. Und die Definition ist für alle, die je einmal den Glauben im Wort Gottes gegangen sind, so typisch. Vom ersten Glaubensfürsten, unserem großen Vorbild Abraham, er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste, auf das Allergewisste, was Gott verheißt, das wird er auch tun. So herrlich, freuen Sie sich doch an der wunderbaren Hoffnung und Zukunft und Zuversicht, die wir haben. Im Glauben, im Vertrauen auf die Zusagen Gottes. Wir haben doch ein spannendes Leben vor uns. Ihr jungen Leute, soll noch einer sagen, Perspektivlosigkeit. Ja, im Unglauben, aber im Glauben doch nicht. Da wissen wir keinen Tag, der vor dem Hans-Jörg steht oder vor der Wilma Krützen. Gestern Abend hat sie erfahren, dass sie jetzt auf einmal gar nicht zurückkehren kann, weil Akobo gar nicht betretbar ist. Jeder Tag ein neues Abenteuer. Aber wir warten es doch ab, wie der Herr führt. Und es wird wunderbar werden. Zweitens, nur kein Stillstand. Also das Erste, was wir uns merken wollten, ungeahnte Chancen bieten sich uns. Nur kein Stillstand. Jetzt muss ich zu den Alten mal was sagen. Haben wir 85-Jährige unter uns oder höher? Wunderbar. Also mit 85, da denkt man normalerweise spätestens an Ruhestand. Wenn man jetzt ist Zeit, jetzt setzt sich aufs Ruhe, aufs Altenteil und so. Und das ist ja erstaunlich, was der Kaleb mit 85 Jahren noch für eine Spannweite hat. Da steht doch, und dann funkeln die Augen und sagen, ich will noch mal wie in meinen Jugendtagen für meinen Herrn eine große Sache wagen. Nicht, dass wir Kriegszüge führen, das ist klar. Aber wir wollen für unseren Herrn Land erobern, das wollen wir. Wir wollen dem Teufel das Feld bestreiten und sagen, wir wollen für Gott große Dinge tun in der Welt. Und ihm zur Ehre. Müssen Sie wissen, dass das mit dem Alter eigentlich gar keine Frage ist, unsere Lebensjahre. Ich kenne viele junge Leute, die sind mit 20 Jahren schon schlaff und vertrottelt und müde. Es ist keine Spannkraft mehr drin. Und ich kenne Leute mit 95, die können kaum mehr gehen. Aber wenn die einen Besuch machen, da bringen die eine Freude und eine Zuversicht mit, dass die anderen richtig angesteckt werden. Das, was von der großen Erwartung Erwartungen drin des Glaubens. Es ist ja merkwürdig bei uns, wir können oft in Jugendtagen klare Entscheidungen für unseren Herrn fällen. Und dann gehen wir fröhlich unseren Weg. Und nach einiger Zeit, oft nach wenigen Jahren, wird unser Glaube immer matter, immer müder, immer angepasster. Wir sind immer mehr so, dass der Glaube eigentlich ein stilles Ergeben ist. Wir fügen uns in die Schwierigkeiten, immer ja und Amen. Und wenn wir dann alt sind, dann lassen wir die Hände fallen und sagen, so sitze ich da und kann nichts mehr tun. Sorge mich nur noch, wie ich zum Arzt komme und welche Tabletten ich schlucke und was jetzt noch vor mir steht. Wissen Sie, dass jeder Tag eines Lebens, und selbst wenn einer gelähmt im Bett liegt, ein Tag ist, wo der Herr seine Herrlichkeit offenbaren will, an denen, die ihm vertrauen. Menschen, die es wagen, bitte keinen Stillstand im Glauben, dann gehen sie wieder zurück und sagen, ich will dort dem Herrn vertrauen, wie ich es einmal in Jugendtagen getan habe. Ich will ihm vertrauen und ich will wissen und das ernst nehmen, dass die nächsten Tage große Tage werden. Ich will dem Herrn treu dienen, ich will mein Leben ihm weihen und möchte noch etwas für ihn durchsetzen. In der Reife des Glaubens, wir haben leider nur ein Rentner-Ehepaar gefunden. Unser Ehepaar Isolde und Hugo Honegger ist damals sehr schwer gefallen, besonders weil er unheilbar krank war, ob er das nochmal packen soll nach Kenia. Ich weiß nicht, es sind 6 oder 7 Jahre jetzt, wo die draußen sind. Und sagen, uns geht's gesundheitlich wie noch nie. Und was die gewirkt haben, was die Ermutigung sind für andere. Waren eigentlich hier so gerade dabei, sich das Leben im Ruhestand gemütlich zu machen. Aber nicht, dass sie meinen, man muss unbedingt nach Afrika. Scheiden ja auch Kirchengemeinderäte aus. Unsere Frau Wertz ist jetzt 80 geworden. Ach, die hat noch bis vor der schweren Hüftoperation, die ist durch Bethesda gegangen, weil wir Pfarrer dort unten sagen, wir sind so überlastet, wir kommen nicht dazu. Und selbst bei den schwersten Schmerzen, sie hat gesagt, ich kann doch die Kranke nicht liegen lassen. Die hat es einfach in die Hand genommen. War nicht dafür ausgebildet. Und ich habe es doch immer wieder erlebt, wie die Menschen gesagt haben, was das für sie bedeutet hat. Gefülltes Leben auch im Alter, dass man etwas für den Herrn wagt und sagt, ich nehme die Kräfte, die er mir noch gibt und da will ich ihm alles weihen und will noch was Großes für ihn tun. Und wenn ich nur einem anderen, der verzweifelt und mutlos ist, Hoffnung und Zuversicht geben kann, ist doch ganz gleich, was das auch ist. Noch ein letztes. Woher diese Gewissheit? Woher hat eigentlich der Kaleb die Gewissheit, dass er das schafft? Denken Sie nicht, dass ein Hasardeur, so ein tollkühner Mann, der so Streiche wagt, der verbissen sich in was hineingibt. Ist das nicht vermessen, was er da macht? So ein alter Mann. Menschen des Glaubens sind nie überheblich. Und das hört man auch aus den Worten des Kaleb. Er sagt auch nie, das schaffen wir schon. Er sagt, wenn der Herr mit uns ist, er weiß ganz genau, das ist wichtig. Hab ich die segnende Hand Gottes in meinem Leben? Das darf Sie auch unruhig machen. Ist Ihr Leben mit Gott in Ordnung, dass er Sie segnen kann? Ist zwischen Ihnen und Jesus alles geklärt? Schuld vergeben, Gehorsam geklärt? Wir wissen ja auch täglich um unsere Schwächen. Und das spricht ja bei Glaubensmenschen sehr stark auf, dass man oft an sich selber verzagt. Da ist nichts mehr von Überheblichkeit drin. Und bitte hüten Sie sich auch vor irgendwelcher übersteigerten Schwärmerei, sich da in Gefühle hinein, so wie ich kann alles, ich bin unbesiegbar und überwindlich. Wir sagen das ja alles mit Zittern. Mir hat das vom ersten Tag an beim Hans-Jörg Kähnel gefallen. Demut und Bescheidenheit. Aber der Herr, der ruft mich. Und ihm will ich vertrauen. Der Glaube, der die Zusagen, die Verheißungen Gottes einfach nimmt und sagt, du sagst es, Herr, und weil du es sagst, vertraue ich dir. Verlass dich auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Oder wie das Wort, das wir neulich hatten, du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu Schanden werden, die auf mich harren. Und dieses Harren ist dieses beharrliche Dranbleiben im Warten auf ihn. Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt. Keiner wird zu Schanden, der deiner harrt. Also, das ist die Gewissheit. in der Zusage Gottes gegeben, ich kann nur meine zitternde, schwache Hand in seine starke Hand legen, das Glauben. Ich darf ihn fassen und ihm vertrauen. Und es ist nur wichtig, ganze Hingabe. Herr, ich gebe dir alles, was ich bin. Ja, Sie doch auch. Jetzt wollte ich auf Sie alle die Hände legen und sagen, jetzt sende ich Sie genauso, wie wir den Hans-Jörg senden. Ich sende Sie in Ihre Familien, in Ihre Berufsaufgaben wieder hinein, in Ihre Dienste und Verpflichtungen. Der Herr ist mit Ihnen. Das wäre ganz furchtbar, wenn wir nicht Großes erwarten würden wie der Kaleb. Gib mir das Gebirge, Herr, nochmal was ganz Großes. Auch wenn ich schon alt und schwach bin, nochmal was ganz Großes für dich will ich machen. Ich bin gestern ins Krankenhaus gegangen, eine Patientin besuchen, da sagt die Nachbarin, da besucht mich ja niemand, bin 14 Tage hier. Ja, warum wollen Sie einen Pfarrer? Und sagt, ja, ich sterbe bald. Da merke ich einen Mensch, der auf einmal Angst kriegt. Und wir sprachen, dann sagt sie, wie kriegt man Vergebung? Ich durfte einem Menschen in die Hände Jesu befehlen. Zum ersten Mal bewusst sagte, ich möchte Jesus gehören. Ich bin so fröhlich heimgegangen und sagte, das Herrlichste. Wenn man einen Menschen in den Frieden hineinstellen kann, viele wissen das gar nicht. Was dürfen sie tun bei Freunden und Nachbarn und weitersagen? Reden Sie doch nicht von den Schwierigkeiten. Gott ist größer als alle Schwierigkeiten, die Sie vor Ihnen auftürmen mögen. In unserem Gesangbuch steht ein Liedvers drin, den singt man leider viel zu wenig. Wenn einer nichts als glauben kann, so kann er alles machen. Der Erde Kräfte sieht er an als ganz geringe Sachen. Amen. Und jetzt singen wir, Herr, wir stehen Hand in Hand. 473, die Verse 1 bis 6.
Thank you.
Wir wollen beten. Lieber Herr, uns bedrängen viele Nöte und Sorgen lasten auf uns. Ach Herr, wir wollen doch jetzt nicht um uns kreisen. Vergib uns diese Ich-Bezogenheit. Wir wollen hören auf deinen Ruf. Und da danken wir dir, dass du uns sendest hinaus in die Welt, dass wir deine Zeugen sein dürfen, dass wir nicht erschrecken brauchen vor allen widrigen Angriffen, vor allem, was uns bedrohen mag. Wir sind in dir geborgen und sicher. Und wir danken dir, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Und so wie wir jetzt auch bitten für alle, die in schwierigen Ländern in deinem Dienst stehen, so dürfen wir uns auch ganz neu unter deine segnende Hand stellen. Auch im Blick auf unsere Aufgaben in Familie und Nachbarschaft, in Beruf und Öffentlichkeit. Segne auch unsere Gemeindedienste. Wir wollen doch ein Licht sein, wo du groß wirst, dass du vielen Menschen noch deine Hilfe und deinen Beistand und deine Freude geben kannst in diesen verwirrten Tagen. Und dazu gebrauche uns, lieber Herr, und segne alle Dienste, die geschehen. Und wir bitten dich auch für diesen Tag, dass wir noch viel aufnehmen können, auch an Ermutigung und Stärkung, was andere mit dir in großen Krisen erfahren. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Ich darf Sie einladen zu dieser Missionsveranstaltung, die sich jetzt gleich drüben anschließt. Unsere jungen Leute sind schon so nett, die richten den Saal nach der Kinderkirche drüben. Wir wollen über eine Stunde einfach mal auch die Bilder sehen. Es ist unbeschreiblich. Ich war bei einem Pressegespräch dabei. Der kirchliche Journalist hat gesagt, so einen Bericht hat er überhaupt noch nie gehört. Und ich freue mich, wenn Sie sich heute die Zeit nehmen. Und deshalb gibt es auch anschließend drüben noch ein schlichtes Mittagessen. Alles schon gestiftet und Sie dürfen sich einfach mit einreihen in die Tischgemeinschaft. Und um 11:45 gibt es dieses Essen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ich möchte Sie einladen, dass Sie das benutzen. Wir machen das ja immer so, dass wir nicht anmelden, sondern einfach schon für mehrere hundert kochen und deshalb kommen Sie einfach mit dazu. Wir freuen uns, wenn wir auch uns dann begegnen am Tisch miteinander. Darf ich Sie bitten, dass Sie nicht mehr kommen, wenn es Leuten aufhört, weil das stört dann so außer der Chor und die Kirchengemeinderäte, die noch von der Vorstellung vom zweiten Gottesdienst kommen. Und dass Sie gleich vorsitzen, damit die dann, der Chor und die noch vom zweiten Gottesdienst nach hinten, ohne Störung hineinrutschen können. Gehen Sie bitte nach vorne, dass die vorderen Plätze, das stört schon so, weil man die nachher noch besetzen muss. Der Mitarbeiterabend mit Klaus Vollmer muss leider heute Abend ausfallen. Ich darf noch darauf hinweisen, wir haben ja so interessante Angebote auch, die in dem Notizenzettel drinstehen, im orangenen Zettel. Habt ihr noch mal verteilt vorher oder sonst noch mal, dass die, wo neu sind, müssen die Leute mitnehmen. Schön am Ende des Monats die Busfahrt, die dann das Freilichtmuseum geht, die Familie Bayer veranstaltet. Da liegen auch noch so Zettel aus. Nehmen Sie die bitte mit. Kirchbauverein, Mitgliederversammlung, das ist unser Förderverein, morgen Abend um 20 Uhr im Clubzimmer. Getauft werden heute Nachmittag um 14 Uhr Anna-Luise Jund aus Ludwigsburg, Egerländerstraße 23. Jan-David Georg Bühler aus Dägerloch, Michaelstraße 7. Und jetzt freuen wir uns, dass wir noch ausreichend Zeit haben, die Kandidaten vom Kirchengemeinderat zu sehen und dass sie uns noch ein paar Worte zur Person sagen. Tretet bitte vor und stellt euch einfach selber mit ein paar Wahl Folgendes sagen. Das wollen wir für unseren Dienst geben. Christliche Fachkräfte International. Wir haben 130 Mitarbeiter. Wir staunen immer wieder, dass diese Mitarbeiter hinausgehen für ein Taschengeld, Jahre ihres Lebens, in ganz schwierige Krisenregionen. Und im Namen Jesu, und das ist das Besondere bei uns, immer unter der nationalen Kirche, so heißt dort, unter der schwarzen Kirche also. Das ist nicht leicht, als Weiser sich drunter geben unter die Anweisungen und Anordnungen der Einheimischen dort. Und ihnen mit den Gaben dort zu helfen. Und wir freuen uns sowas durch diesen Dienstgeschenk. Vielen Dank für alle Ihre Gaben. Und nun darf ich Sie einladen, für drüben wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.